an der Grenze des Machbaren. Wenn man heute von Menschen spricht, spricht auf der Höhe des heutigen Wissens, dann müssen wir den Menschen sehen, eingespannt in den Kosmos. Wir müssen den Menschen sehen, eingespannt in die vier Grundqualitäten, die im Kosmos wirksam sind und somit im Menschen. Wir müssen sehen einmal die unbelebte Natur und ihre Wirkkraft. Wir müssen sehen den lebenden Organismus mit seiner eigenen Wirkkraft. Und wir müssen sehen vor allem, was Tier und Mensch so tief verbindet, die Fähigkeit zu empfinden und fühlen und dann, worin der Mensch herauszuragen scheint, sehen den Menschen mit seiner geistigen Fähigkeit, die sich da kundtut, in der Fähigkeit, allgemein Begriffe zu bilden und dadurch allein erst ist der Mensch in der Lage, Vergleiche zu ziehen oder, wie man sagt, reflexiv zu denken. Wenn wir also zu dieser Abendstunde so den Menschen betrachten, dann wird es Ihnen in etwa gar nicht schwerfallen zu verstehen, dass der Mensch die größten Errungenschaften dort gemacht hat, wo, sagen wir ganz einfach, die Grundstrukturen des Gestaltenden am einfachsten sind, nämlich in der unbelebten Natur. Und wie Sie gelesen haben, ist es gerade Forschern an dieser Universität hier in den letzten Wochen gelungen, mit einem selbstgebauten Siliziumchip in optischer Kommunikation 1,4 Milliarden Informationseinheiten zu übermitteln, was weltweit als Weltrekord ausgezeichnet wurde, weil die letzte Größe, die man eben bewältigen konnte, 1,4 Milliarden Einheiten war. Meine lieben Gläubigen, ich nenne das hier in Bochum mit einem gewissen Stolz und mit einer großen Dankbarkeit auch den Forschern gegenüber, denn dadurch ist es nun einmal gelungen, Schulterschluss zu machen mit Entwicklungen in anderen Ländern, denn es sah schon so aus, und ich hätte es vor einigen Jahren noch gar nicht gewagt auszusprechen, es sah so aus, als ob Europa gerade auf diesem Gebiet der Informatik und der Informationsvermittlung ständig und hoffnungslos in Hinterhalt bliebe. Deshalb sage ich das. Weil die Zukunft von morgen nicht so sehr von den Größen der Bomben oder von den Kanonen, sondern von der Größe der Information und von der Handhabung der elektronischen Steuerung abhängen wird. Sie wissen, dass man nicht unbedacht den sogenannten Krieg der Sterne ausgesprochen hat, weil man von Großmachtstruktur her versuchen wollte, alle Länder in einer gesunden Kontrolle zu halten mit der Devise, willst du mir nicht willig sein, hau ich dir den Schädel ein. Ich sage das deshalb auch, weil wir hineinschreitend in den 90er Jahren wir hier, die wir so viel an Wandel letzthin erlebt haben, auf die Beine steigen müssen, um fähig zu werden, unser eigenes Leben, unser eigenes Geschick und Wohlergehen durch unseren Geist und durch unsere Hände Arbeit erhaben und edel selbst zu gestalten. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass dem menschlichen Handeln gewaltige Grenzen gezogen sind. So hat man unlängst in einer größeren Untersuchung festgestellt, dass die Luftverschmutzung in etwa allein schon angetan ist, um in der Kindheit heute schon den Grundstein für eine spätere Bronchitis und eine Immunschwächung zu legen. Und wenn wir zu dieser Winterszeit hier in etwa hinausblicken über den Fernsehschirm und etwas Weiß und Schnee und die herrlichen Pisten sehen, dann müssen wir freilich auch eines heraufführen, dass wir in eine Gefahrzone des sogenannten Alpentourismus gekommen sind. 50% der Wälder in den Alpen sind heute krank und können nicht mehr gerettet werden. Dazu trägt nämlich auch, wie Untersuchungen gewaltig gezeigt haben, der Tourismus ein gutes Schärflein bei, indem man vor allem große Schneisen zieht, den Erdboden anplaniert, mit Schneekanonen bespickt und so geradezu eine glatte Fläche hingibt, wo so schön im Winter die Leute mit den Skien zu Tale sausen können und dergleichen. Im Sommer geht ihnen eine verlassene Streif entgegen, die es nicht mehr geschafft hat, Blumen das Leben zu geben, weil die Pflanze nicht mehr die Zeit hat, die Sprossen zu entwickeln und die Blüte zur Reife zu bringen, da der Boden zu eingeebt, das Wasser abrinnt und die Vegetation in der kurzen Zeit von Schneeschmelze zur nächsten nicht mehr schafft, sich zu regenerieren. Ja, aber das ist nicht nur eines, wo wir uns vielleicht fragen müssen, ob wir morgen noch schöne Bäume, schöne Berge, herrliche Wälder und dergleichen haben wollen, wo wir uns erholen können und die Natur uns lächelnd zuwinkt, sondern es ist auch dort Grenze gesetzt, wo man in etwa glaubt, große Hilfe leisten zu können. So ist vor allem es Aufgabe, und dies wird in den nächsten Jahren besonders in Angriff genommen werden müssen, zu sehen, ob nicht zu viel Strahlung auf uns hereinkommt. So hat man unlängst nur die Röntgenstrahlung einmal in etwa untersucht, an Mäusen, und man hat dort gesehen, dass wenn sie in der Zeit des dritten Tages einer größeren und längeren Dosis ausgesetzt werden, bis zu 50%, ja, wenn es am dritten Tag geschieht, 70% der Mäuse ihre Jungen tot gebären. Und dabei hat man als Verletzung gesehen, keine Schädeldecke, mangelnde Bauchwände oder vermehrte Glieder. Man könnte nun hier sagen, das sind halt die Mäuse, aber man hat nun auch festgestellt, dass bei Menschen dies zwar anders, weil der Mensch sich in 40 Tagen zu einer Gestalt heranentwickelt, daher die ganze Entwicklung etwas weiter aufgedehnt ist, sodass von jenen Frauen, die schwanger waren, wo die Atombombe auf Hiroshima abging, nur wenige verkrüppelte Kinder zur Welt brachten. Aber es hat sich etwas anderes jüngst gezeigt, dass wenn zum Beispiel eine Frau einer größeren Bestrahlung ausgesetzt ist zur Zeit der 8. und 15. Woche, in jener Zeit, wo sich die Gehirnrinde des Kindes bildet, kann es sein, dass das Kind debil zur Welt kommt. Ich nenne hier nur einige Momente aus dem Bereich der unbelebten Natur, der Physis, um in etwa zu zeigen, wie sehr wir heute angewiesen sind, die Grenzen des Machbaren zu erkennen, um nicht an diesen Grenzen zu scheitern. In letzter Zeit, Sie haben das vernommen, hat es großes Aufsehen wegen dem Mann aus Panama, Noriega, gegeben, der eben von den USA angeklagt war wegen des Drogenhandels. Und Sie wissen, dass im Moment in Amerika das erste Gebot darin besteht, den Drogenhandel in den Griff zu bekommen. Und glauben Sie ja nicht, dass man hier etwas gegen den Drogenhandel hätte. Der Drogenhandel und das Drogenproblem ist in den Vereinigten Staaten zu einem gesellschaftlichen Überlebensproblem geworden. Sie wissen, dass die Droge, und sie ist heute so vielfältig, sie reicht tief hinein in den Medikamentenkasten, dass die Droge vor allem aufpeitschend wirkt, wie zum Beispiel Kokain, eine gewisse Euphorie hervorruft, dann in Mattigkeit und tiefer Depression endet. Sie wissen auch, dass gerade die Droge in einer besonderen Weise auf das Gehirn einwirkt, und man weiß heute, dass sich dort anscheinend im Laufe der Zeit so ein gewisser Widerstand vom Gehirn her bildet, der so eine Art Gewöhnung auslöst, weshalb die Drogenabhängigen wiederum zu größeren Dosen und zu stärkeren greifen müssen. Und es ist nun einmal so, und da gibt es einen Spruch von einem Mystiker, den ich mir persönlich zu Herzen genommen habe, weil man mich als Studenten für Drogenexperimente heranziehen wollte, der da lautet: Du sollst immer in deinem Leben nur so weit hineingehen, als du selbst wieder herausgehen kannst. Wenn du die Droge genommen hast, kannst du nicht mehr herausgehen. Und ich erinnere mich an einen Kongress in Edinburgh, wo Studenten aus Berlin zu mir gekommen sind und mich ersucht haben, ihnen zu helfen, damit sie von den Drogen wegkommen, zu helfen durch Hypnose, nicht damit sie die Wirkung der Drogen nicht mehr haben, sondern nur, damit sie die Folgen der Drogen, weil sie körperlich schon ganz danieder waren, nicht mehr hätten. Denn auf eines sagten sie: Wollen wir nicht verzichten darauf, Stunden oder Tage out zu sein, bewusstlos zu sein, weg von all dem, was uns an diese Erde erinnern kann. Und Sie wissen, dass neuerlich etwas hinzugekommen ist, nämlich die sogenannte Drogenprostitution. Das heißt, diese Leute, die eben drogenabhängig sind, haben sich nun auf die Beine gemacht, um durch Prostitution sich das Geld für eine neue Droge zu verdienen. Und es entsteht ein gewaltiger Kampf, weil diese Drogenabhängigen nicht wie die Prostituierten, die unter Kontrolle stehen, wegen AIDS und unter medizinischer Aufsicht stehen, weil die sich dieser Aufsicht unterziehen und so eben für die Prostituierten und alle ein hohes Maß an Ansteckungsgefahr und die Angst, AIDS und dergleichen zu bekommen, ist in diesen Bereichen gewaltig gestiegen. Ja, meine lieben Gläubigen, das wollen wir alles sehen, um in etwa zu erkennen, wo die Grenzen des Menschen machbaren sind. Und Sie werden nun die Frage stellen, wieso konnte es überhaupt dazu kommen? Ich habe keine billige Antwort darauf. Aber ich habe mich diesbezüglich bemüht, um herauszuhorchen, was man vor allem im Bereich der Biologie und der Physiologie, wo dies doch alles hineingehört, was man dort in etwa zu sagen pflegt. Und wir wissen heute, dass wir in einer Gesellschaft leben. Nicht nur heute, seit Jahren hindurch, Jahrzehnte hindurch. Das Ganze ist nicht von ungefähr gekommen. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht mehr überschaubar ist. Wenn irgendeine Gruppe über 100 hinauswächst, wenn irgendeine Gruppe sich nicht mehr selbst organisieren kann, dann wird sie von außen organisiert, dann verliert sie die Verbindung zu den einzelnen Gliedern. Wir leben heute in der Welt, wo wir mehr Kontakte mit Fremdpersonen als mit uns Bekannten haben. Wir leben in einer Welt, wo wir mehr Kontakte mit Maschinen als mit Menschen haben. Wir leben heute in einer Welt, wo die sozialen und technischen Änderungen so rasch vor sich gehen, dass eine Generation der anderen nichts mehr übergeben kann, ja so weit, dass man selbst in der Zwischengeneration in etwa schon sagt, du bist schon altes Eisen mit deinen 35 Jahren. Das heißt, der gute Rat, was man übergeben kann, das ist nur mehr in Grundwerten des Lebens gegeben. Ansonsten ist man einfach auf die Generation gebunden und man ist veraltet und kommt nicht mehr mit. Dann leben wir in einer Zeit, wo vor allem so viele Einzelkinder sind und die Familie in der gefühlsmäßigen Großstruktur sich nicht mehr erleben kann. Und dabei sind wir noch in einer Gesellschaft drinnen, wo so gut, so schön heute alles darauf hinarbeitet, um Arbeitszeitverkürzung eben zur 30-Stunden-Woche hinzubekommen. Und der Arbeitsplatz, ich kenne den Arbeitsplatz selbst, hat keine Zeit mehr für eine Pause, für einen Plausch. Da ist der Mensch drinnen, genau wie die Maschine hat er zu reagieren und dann hinaus beim Tor. und dort muss er sich erst in etwa orientieren. Zudem, das ist besonders bei uns jetzt der Spruch so groß heraufgekommen, zudem hat man bei uns jetzt das Karenzjahr auf 2 Jahre eingefügt und das kann der einem Jahr der Mann, das andere Jahr die Frau, die können sich das aufteilen, man kann hier abtauschen. Tatsache aber ist, dass wenn ein Kind nach 1,5 Monaten des Lebens nicht einer Person anvertraut wird und diese Person mindestens 2 Jahre hindurch die volle gefühlsmäßige Bezugsperson für das Kind ist, ist das Kind nicht in der Lage, eine innere Harmonie im Fühlen, Empfinden, geschweige denn im Orientieren zu entfalten und zu entwickeln. Und wenn Sie etwas hingehört haben, so wissen Sie, dass gerade in Rumänien Ceausescu dies ausgenützt hat bei den weißen Kindern, um sie niemals warm werden zu lassen. Und wir wissen heute, dass viel von Kriminalität auf eine solche Kälte zurückgeht. Ja, meine lieben Gläubigen, die Grenzen des Machbaren, die kommen uns gewaltig entgegen. Man kann aber dann noch hinzufügen, warum musste das alles so kommen? Ist hier wirklich nur die biologische Voraussetzung nicht richtig gewesen? Oder hat hier die Psychologie vielleicht auch das ihre beigetragen? Sie wissen, um die Jahrhundertwende können wir die großen Philosophen, ich nenne sie nur Freud, Adler und Jung, ich nenne vielleicht nur noch die große Bewegung des Behaviorismus, der Verhaltensforschung, aber um dann noch kurz zum Verständnis hier einzufügen. Damals war der Aufbruch hin zur Befreiung und so hat Freud gesagt, Schuld ist nur durch das Übrig bestimmt. Schuld als psychisches Empfinden gibt es überhaupt nicht und man hat daher jede Form von Schuld und Verantwortung hinweggewischt, wenn schon sind die Eltern an allem schuld, die in frühkindlicher Zeit nicht hinreichend Liebe gewährt haben. Und in der humanistischen Psychologie, um nur noch einen Zweig zu nennen, hat man alles auf die Persönlichkeitsentfaltung gelegt und dabei ausgeschlossen, dass es im Leben auch Leid, dass es im Leben auch Krankheit, dass es im Leben auch Tod gibt, mit dem jeder von uns und selbst das Kind schon mit sich fertig werden muss. So sind wir hingekommen, dass heute selbst im Bereich der Psychologie und vor allem im Bereich der Psychotherapie, wo man so viele Techniken und so viele Anwendungen vorfindet, schon die Frage aufgreift, wie ist das alles noch zu verantworten? Gehen wir nicht einer unendlich schrecklichen Manipulation des Menschen entgegen? Denn die Fragen, die sich heute den Psychotherapeuten stellen, und Sie wissen, ich habe Jahre hindurch täglich 8 Stunden Psychotherapie betrieben, was heute herankommt, sind nicht so sehr die Fragen des Eingeengtseins, sondern Sinnlehre und Orientierungslosigkeit und die wollen vom Therapeuten genaue Richtlinien haben. aber woher soll ich die Richtlinie nehmen? Wenn ich persönlich keine besitze, woher soll ich die Richtlinie nehmen, wenn es in der ganzen Psychologie keine Richtlinien gibt, weil sie sich nur als beschreibende Wissenschaft versteht, wie verschiedene andere Zweige, die sich bis heute aus der Schlinge der Verantwortung herausgezogen haben. Aber nun ist die Zeit gekommen, wo es keinen Wissenschaftszweig mehr gibt, der nicht persönlich die Frage der Verantwortung aufgreifen muss. Ja, so ist auch im Wandel um den Menschen und um die Sorge darum, selbst in letzter Zeit hoffen wir, dass es nicht schon das Ende ist, in den philosophischen Kreisen der Sowjetunion jene Haltung zusammengebrochen, wo man hier Philosophie, das heißt Lehre vom Menschen, betrieben hat für sein Sinnverständnis und sein Wohlergehen, betrieben hat auf Weisung der Partei und nach Normung der Partei. Man hat sich davon im philosophischen Kreis nun in etwa distanziert und der Herausgeber der philosophischen Zeitschrift dort hat geschrieben, sollen wir heute nicht, nachdem wir Jahre, Jahrzehnte hindurch nur die Frage gestellt haben, wie können wir uns dem System anpassen, wie können wir der Partei dienen, nicht auch die Frage stellen, was sind die Bedürfnisse des Menschen, seine Sehnsüchte und sein Verlangen? Ja, meine lieben Gläubigen, wir wollen aber nun mit der Betrachtung in etwa zum Schluss kommen und vielleicht können wir noch herausschälen, was vom vielen heute, die eine hohe Verantwortung tragen, vor allem auch aus dem Bereich der Biologie, als Notwendigkeit hingestellt wird. Nämlich zunächst einmal, wir müssen darauf verzichten, Landwirtschaft, sagen wir Land und Industrie und Handwerk, immer mehr auseinanderdriften zu lassen, sodass wir den Zugang zu der Natur innerlich nicht mehr finden, denn dann ist es um uns geschehen. Wir müssen darauf verzichten, große Technologien zu entfalten, die niemand mehr überschauen kann. Und wir dürfen einfach dem albernen Quatsch nicht mehr zustimmen, wenn ein Politiker vielleicht in etwa noch sagt, ich übernehme alle Verantwortung und tritt von der Bühne mit seinem gesamten Flachkopf, in dem Fall nicht immer, in dem Fall, weil heute in vielen Momenten vor allem von einem Politiker Verantwortung verlangt wird, die Menschen unmöglich ist. Wir müssen darauf verzichten, unendlich viele Gesetze auf die Beine zu bringen, die kein Mensch mehr überschaut, wo jetzt durch die ganze Computerei irgendwo noch ein Überblick geschafft wird, aber niemand ist in der Lage, diese Flut auch nur zu beurteilen. Ja, meine lieben Gläubigen, dann müssen wir vor allem zu uns selber kommen und hier vielleicht so ganz einfach eines, am frühen Morgen beim Aufstehen dem Tag einen Plan und einen Inhalt geben. Wo du selbst deiner mächtig bist, Und wenn du diesen Tag mit einem Kreuzzeichen beginnst, hast du dich vielleicht in die größte innere und tiefste Versicherung hineingegeben, die einem Menschen je gegeben sein kann. Dann ist noch etwas notwendig. Jeder von uns lebt in Freiheit wohl, aber vielleicht in Einsamkeit und völlig vergessen. Der Mensch braucht ab und zu auch etwas Anerkennung. Gönn dir ein Stück Lob. Klopf dir ab und zu selbst auf deine Schuld. Und freue dich über dein edles Bemühen, sofern es von außen nicht erkannt wird. Klopf dir etwas auf die Schulter und noch eines. Mach mal Pause. Mach mal Pause zwischendrein und lass es etwas schleifen, um dann voll zurückzukehren. Und schließlich, wenn du das Werk vollendet hast am Tag, schalte ab, Schlussstrich. Ich sage Ihnen, das muss ich alles mir 10-mal sagen, weil ich kaum in der Lage bin, den Schlussstrich zu machen. Aber ich muss das auch lernen, abschalten, um dann wieder voll neu generieren zu können. Und schließlich, wenn du nichts tust, tu doch etwas, gestalte es in etwa hin. Denn ansonsten überkommt dich die Langeweile, etwas Schreckliches im menschlichen Leben, und du bist unzufrieden mit dir, nachdem du einen ganzen Tag überhaupt nicht gewusst hast, wozu du da bist. Ja, meine lieben Gläubigen, wir können rundherum nicht alles ändern. Aber die Stunde ist gekommen, dass wir bei uns selbst versuchen, Harmonie zu schaffen zwischen der unbelebten Natur in uns, die Spurenelemente wie Eisen, Blei und dergleichen. Harmonie mit unserem Körper mag er auch manchmal etwas schmerzen. Versuchen, Harmonie in uns zu schaffen mit unserem Empfinden und Fühlen und einfügen hier unser Denken. Und tiefer noch als unser Denken einfügen jene Einblicke, Augenblicke der Weisheit, um ab und zu ein Lächeln zu haben und mit sich selbst zufrieden zu sein. In sich zufriedene Menschen sind wie ein Ofen, der ausstrahlt. Man fühlt sich dort wohl. Gebe Gott uns, dass wir diese Arbeit beginnen, dass wir in diesem offenen Blick auf Welt und Mensch dazu beitragen, dass wir die Grenzen des Machbaren erkennen, damit dasjenige, was wir machen, uns und all den Menschen zum Heile sei. Amen.